Ja, nochmal von mir ein gesegnetes und freudiges neues Jahr 2011. Und ich freue mich, dass ich mit euch zusammen auf jeden Fall noch dieses Jahr verbringen darf und den Herausforderungen entgegensehen darf. Und ich meine, wer weiß schon, was das Jahr so bringen wird? Niemand weiß es. Aber eins weiß ich, es werden Herausforderungen kommen. Und wir werden manches Mal Lektionen zu lernen haben, die nicht einfach sind. Und die Jahreslosung für dieses Jahr 2011, die fordert uns genau in diesem Bereich heraus. Das ist nicht alles Friede, Freude, Sonnenschein im nächsten Jahr, sondern im neuen Jahr, da wird ein Kampf toben. Und der wird auch manchmal dein Leben betreffen. Und dann ist da die Jahreslosung aus Römer 12, Vers 21 und dort schreibt Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und mein Thema, das ich heute bringen will, ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Wie wir siegreich Konflikte meistern. Ich meine, jedes Drama in der Filmgeschichte kommt ohne dieses wesentliche Element nicht aus, nämlich den Kampf zwischen Gut und Böse. Eigentlich jeder Kinderfilm, jeder Disney-Zeichentrickfilm kommt ohne das nicht aus. Jeder historische Film, sei es Gladiator oder Braveheart oder Robin Hood, überall gibt es die Bösen und die Guten. Und ich selber bin aufgewachsen als kleiner Junge, wenn man irgendwelche Dramen spielte und irgendwelche Kämpfe ausfochte, dann gab es einen, der musste den Bösen spielen und jemand anders, der durfte der Gute sein. Und fest steht, dass es dieses Drama gibt, das wurde nicht erfunden von Drehbuchautoren und auch nicht Shakespeare oder Goethe haben diesen Kampf erfunden zwischen Gut und Böse. Nein, dieser Kampf zwischen Gut und Böse, der tobt von Anfang der Menschheitsgeschichte an. Und dieser Kampf, der wird auch toben im Jahr 2011. Und ich heiße dich hiermit herzlich willkommen in der Realität. Ja, mitten hinein in diese Spannung, in diese Situation von Kämpfen, von Gut und Böse und von Dingen, die wir erleben und wie gehen wir damit um, mitten da hinein, sagt Paulus, lass dich nicht in diesem Kampf vom Bösen unterkriegen, sondern bekämpfe das Böse mit einer Waffe, die nennt sich das Gute. Und das ist die Richtung, die wir heute gehen wollen. Paulus fordert uns hier eigentlich auf, Leute, nehmt den Kampf auf mit dem Bösen. Und lasst euch nicht unterkriegen. Und das griechische Wort, was hier dann benutzt wird für das Überwinden, das ist aus einem Kampf siegreich hervorgehen. Das Objekt könnte man auch nennen wie Sieg. Ja? Und im Englischen gibt es eine Sportmarke, die heißt Nike. Und das kommt genau von diesem Begriff vom Überwinden im griechischen Nikaos. Lass dich nicht überwinden, sondern sei du ein Überwinder. Und Spurgeon, der sagt dann zu diesem Text, dieser Text stellt uns zwischen die Wahl, zwischen zwei Dingen. Und er fordert uns heraus, das Bessere zu wählen. Entweder überwindet dich das Böse oder du überwindest das Böse. Du kannst das Böse nicht allein lassen und das Böse lässt dich nicht allein. Du musst kämpfen. Und in diesem Kampf wirst du entweder siegen oder du wirst besiegt werden. Und wir werden gleich ein wenig fragen, was bedeutet das eigentlich, was hier in dieser Jahreslosung so steht. Gut und Böse sind ja relativ abstrakte Begriffe. Und die Frage ist, worum handelt es sich, wenn Paulus hier das schreibt? Und die Losung ist eigentlich, hat wenig Beziehung zu den Losungen, aber auch hier in diesen Losungen, in der 281. Ausgabe, dort schreiben die Autoren im Vorwort zur Jahreslosung. Und man könnte fragen, finden wir da eine Antwort? Was bedeutet es? Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Dann, dort schreiben sie, liebe Losungsleserinnen und Leser, den Dingen dieser Welt nicht einfach ihren Lauf zu lassen, sondern sich da verweigern, wo das Böse Überhand nehmen will. Dazu fordert uns der Apostel Paulus mit dem Wort auf, das uns durch dieses Jahr begleitet. Er ermutigt uns als Einzelne, nicht nur Widerstand gegen Böses zu leisten, sondern das Gute, das wir tun können, auch zu tun. Geht es darum? Geht es darum, etwas zu unternehmen gegen das Böse in der Welt? Geht es um Weltverbesserung, wenn Paulus hier diesen Text so schreibt? Also ich habe da stark meine Anfragen. Hier geht es um das Böse in der Welt zu bekämpfen. Aber ich glaube, wenn man den Text so isoliert für sich betrachtet, könnte man das vermuten. Aber ich denke, das wissen wir, dass wir Texte aus der Bibel niemals ganz aus dem Kontext rausreißen und sagen, so, das ist jetzt die Bedeutung. Nein, und das ist das Schöne, Bernd hat es schon gelesen, wo dieser Vers steht. Raffinierterweise hat er ihn ausgelassen. Manche fragen sich bestimmt, wieso liest er nicht bis 21? Ja, 21, unsere Jahreslosung, ist eigentlich so das abschließende Zitat oder die abschließende Aussage über ein ganz, ganz wichtiges Kapitel für die Gemeinde. Dort nämlich in Kapitel 12 schreibt Paulus über das christliche Leben, wie man sich verhält in den Beziehungen, die wir haben, welche eine Einstellung man einnehmen sollte, wenn man mal mit den Leuten unterwegs ist und Probleme auftreten. Und deswegen, denke ich, spricht Paulus hier in keinster Weise über das Böse in der weiten, weiten Welt. Nein, Paulus spricht über das Böse in deiner kleinen Welt. Die Welt, wo es Menschen gibt, die dir begegnen jeden Tag in der Gemeinde, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule. Und in dieser Welt, da geht es um Dinge wie Feindschaft und Unfrieden und Verfolgung. Beim Paulus, wir haben keine Verfolgung, vielleicht im geringen Maße an manchen Stellen. Aber bei uns gibt es Streit und Uneinigkeit und Verletzungen und Verleumdungen und Lügen und zwischenmenschliche Konflikte aller Art. Die gibt es. Und von denen schreibt Paulus. Und er weiß, dass sie kommen. Er ist richtig realistisch. Und das ist eigentlich das, was dieser Vers dann eigentlich uns aushelfen will, wie wir damit umgehen. Und das ist die Realität. Konflikte sind Bestandteil unseres Lebens, auch im neuen Jahr. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich möchte uns folgende Fragen heute Morgen mal stellen. Was ist eigentlich das Böse? Wie wirkt sich das Böse aus? Wie widerstehen wir dem Bösen? Und dann, wie gebrauchen wir das Gute? Und am Ende noch die Frage, woher nehmen wir die Kraft überhaupt, um diesen Kampf aufzunehmen? Aber bevor wir jetzt uns mit diesen Fragen beschäftigen müssen, will ich eine Ausgangslage nochmal klar machen. Nämlich, dass das Paulus hier den Römer 12 so schreibt, bedeutet ja, dass er 11 Kapitel etwas anderes geschrieben hat. Verschiedene Dinge. Und von daher müssen wir unbedingt begreifen, Paulus, woher kommst du eigentlich, wenn du diese Aussage machst? Woher kommst du, wenn du einer Gemeinde ganz herausfordernde Ansagen machst? Und er kommt von 11 Kapiteln, in denen er über das großartige Handeln Gottes schreibt, das Gott an uns vollzogen hat. Gott hat so Großartiges getan an uns. Ja, und dann schreibt er in Kapitel 12 am Anfang, er bezieht sich dann auf die 11 Kapitel vorher und dort schreibt er dann, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Ich habe euch 11 Kapitel lang davon erzählt. Und jetzt, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Die einzige angemessene Antwort. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus sagt, du, der du Christ bist, Gott hat in deinem Leben so großartig gehandelt und er hat in dir etwas bewirkt, nämlich ein neues Leben. Du warst früher ein Feind Gottes, so steht es in Römer 5. Und doch ist Christus für dich gestorben und du darfst jetzt ein Freund Gottes sein. Und du darfst für ihn leben und er lebt in dir und du darfst ihn deinen Vater nennen. Und nichts wird dich von seiner Liebe trennen. Und als einzige angemessene Reaktion, sagt Paulus, auf das, was in deinem Leben schon geschehen ist, sagt Paulus, musst du dein Leben hingeben. Dass du nicht mehr für dich selber leben. Musst du dich verändern lassen in deinem Denken. Und wenn das geschieht, eine Hingabe, selbstlos, die nicht mehr auf sich und seine Rechte schaut, eine Hingabe, die das Denken erneuert, wenn das gegeben ist, dann können die ganzen Anweisungen, die dann in Kapitel 12 folgen, Wirklichkeit werden. Und nur so. Ohne dass Menschen erneuert sind und gerettet sind und Gottes Geist in ihrem Leben wirkt, ist diese Jahreslosung ein völlig moralischer Appell, den Menschen niemals vollbringen können. Aber weil es da eine Wirklichkeit gibt, mit der Gott gehandelt hat, deswegen geht das. Und ich frage dich, hast du Römer 12, Verse 1 und 2 für dich beherzigt, dass du dich selbst hingibst als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig ist? Das fordert Paulus. Und dann verändert sich dein Denken. Oder bist du immer noch der Alte? Und ich wünsche mir das so, dass wir am Ende von 2011 ein wenig anders denken, ein wenig anders fühlen in Bezug auf unsere Mitmenschen, in Bezug auf das, was in dieser Welt geschieht. Aber wenden wir uns mal der ersten Frage zu. Was ist das Böse? Wenn wir jetzt einen Psychologen oder einen Anthropologen da hätten, dann würde der uns natürlich ganz andere Dinge erzählen, wie das, was ich euch hier jetzt erzähle. Aber was ist das Böse von der Bibel her? Das Böse ist, denke ich, jede feindliche Macht, die dem Willen Gottes gegenübersteht. Und damit fangen wir an bei Satan, dem Urheber des Bösen, dem Erzengel, der gefallen ist und der ein Drittel der Engel mit sich gerissen hat. Ein Herr von Dämonen, die heute Realität sind, die heute unterwegs sind in dieser Welt, um das Böse voranzutreiben in dieser Welt. Und als letzte Instanz gibt es den Menschen, der böse ist. Und der das Böse in dieser Welt auch Wirklichkeit werden lässt. Es sind nicht Maschinen, es sind nicht Pflanzen und Tiere, die das Böse verbreiten. Und es sind auch nicht irgendwelche unfassbaren Einflüsse. Nein, es ist der Mensch selber. Und das will die Medizin oder die Psychologie nicht wissen. Aber trotzdem sagt Gott von Anfang an, als er die Menschen erschuf und die Menschen fielen und dann entwickelte sich die Menschheit und nach einigen Kapiteln, in Kapitel 6, sagt Gott dann als Urteil über die Menschen und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Also das ist die Sachlage, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir als Menschen, wir haben ein böses Herz, was von der Sünde durchdrungen ist. Und jetzt könntest du sagen, aber wir sind doch Christen. Moment mal, Danny, was redest du da? Wir sind doch erlöst. Ja, und dem will ich zustimmen. Und das ist auch so. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde. Und dennoch befinden wir uns, und deine Erfahrung sagt es dir, glaube ich, ganz deutlich, dennoch befinden wir uns unter dem Einfluss von Sünde. Und wir sehen, dass auch in unserem Leben das Böse manchmal Realität wird. Und Paulus, er selber, der große Apostel, er war so sehr Realist und er hat für uns ein Kapitel aufgeschrieben, auch in Römer 7. Und dort schreibt er davon, das Böse wird Realität auch im Leben von Christen. Und er sagt dort dann ganz, ganz besonderen Aussage in Römer 7, Vers 19 bis 21, der große Apostel, hört mal, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Das ist die Realität, dass wir manchmal einen Kampf haben und in einer Spannung stehen. Ich will das Gute tun und doch tue ich das Böse. Ich will meine Frau nicht verletzen und trotzdem verletze ich sie. Und so kennen wir das. Und genau das ist das Problem. Und es ist eine Botschaft ebenso für eine Gemeinde. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Denn das Böse wird auch mal Wirklichkeit, dort, wo du es nicht vermutest. Da halten wir fest, das Böse ist eine Realität, die mit dir und mir zu tun hat. Du bist manchmal böse und andere Menschen tun dir böse Dinge an. Wir sind zwar erlöst und errettet und die Sünde hat kein Anrecht mehr auf uns und dennoch greift sie uns immer wieder an und wir geraten da hinein. Die nächste Frage ist, wie wirkt sich das Böse aus? Wo begegnen wir dem Bösen? Weil bevor wir wissen, dass wir einen Kampf zu führen haben, müssen wir wissen, wo ist der Kampfplatz, wo uns das Böse begegnet. Und lass mich kurz aufzählen, was das Böse nach diesem Vers nicht ist und wo es uns nicht begegnet. Das Böse ist nicht der Terror des Islams, der die ganze Welt in Unruhe bringt. Und der wohl auch in Zukunft noch viel, viel Schaden anrichten wird. Aber das ist nicht das Böse. Und das Böse ist auch nicht das korrupte Wirtschaftssystem, was vor anderthalb Jahren die ganze Welt an den Rand des Abgrunds brachte, finanziell gesehen. Und das Böse ist auch nicht eine Weltverschwörung der Freimaurerlogen. Und das Böse ist auch nicht alle perversen Medieninhalte, die wir heutzutage im Fernsehen und Internet finden. Und das Böse sind auch nicht gewaltverherrlichende Horrorfilme. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die sind auch böse. Aber die meint Paulus hier nicht, wenn er davon schreibt. Denn das Böse, von dem ich gerade geredet habe, das begegnet uns nicht. Wenn wir es nicht wollen, dann können wir diesen Einflüssen entgehen. Aber das, was uns begegnet, sind die zwischenmenschlichen Begegnungen, die wir täglich haben. Und wo uns da die Dinge entgegentreten. Und besonders hier komme ich immer wieder auch auf die wichtigste Beziehung zwischen Menschen zu sprechen, und das ist die Ehe. Erst gestern bekam ich einen Anruf, oder wir telefonierten mit einer Familie, und eine Frau hat ganz bitter erlebt, wie das Böse sich auswirkte. Das Jahr ist gerade ein paar Minuten alt, und schon ist das Böse mächtig auf dem Plan, und man hat gar keine Hoffnung mehr, wie wird das Jahr werden, weil der Ehepartner so böse zu einem ist. Und es ist vielleicht auch in deinem Leben so gewesen oder vielleicht auch schon in diesem Jahr Wirklichkeit geworden. Unverständnis, Lieblosigkeit, Ignoranz, Gleichgültigkeit, alle Formen des Bösen und der Schlechtigkeit kommen dir entgegen durch den Menschen, den du dich auf Ewigkeit versprochen hast. Und es entsteht Streit dort, wo du es niemals vermutet hättest. Und der Mensch, der eigentlich sich dir versprochen hatte, der tritt auf einmal auf wie dein Feind, wie dein Gegner, wie jemand, der dein Leben zerstören will. Und das ist die böse Realität. Und das ist nicht nur in den ungläubigen Familien, nein, das ist ebenso auch in christlichen Ehen Realität. Beide sind gläubig, beide sind erneuert und dennoch greift das Böse an, Sünde ist da und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Aber nicht nur in der Ehe, was wir schon erlebt haben, sondern auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel in der Nachbarschaft. Da investiert man sich in Nachbarn, da grüßt man die Nachbarn mit Freundlichkeit, da liebt man die Nachbarn, da hat man immer ein nettes Wort und da beschenkt man die Nachbarn an Weihnachten. Und was kommt zurück von den Nachbarn? Nichts als Ablehnung und Ignoranz und vielleicht sogar Hass. Das Böse begegnet uns auch auf dem Arbeitsplatz. Durch die Stichelei eines Arbeitskollegen, der einem das Leben schwer machen will, der einem die Arbeit schlecht macht, der hinter einem Rücken redet. Und oftmals wird das Böse so sehr Realität im Arbeitsleben, dass Menschen sich krankschreiben lassen und nicht mehr arbeiten können. Weil es nicht mehr funktioniert auf dem Arbeitsplatz, weil das Böse so gravierend sich umgreift. Und dann auch Schüler, denke ich, machen diese Erfahrungen mit Schulkameraden, so richtig ekelhaften Schulkameraden, ja, die immer nur schlecht gelaunt sind, die immer nur miese Stimmung machen und die manches schlechte Wort fallen lassen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und als letzten Punkt, ich hatte es auch schon angesprochen, und das wissen wir auch, die Wirklichkeit des Bösen in der Gemeinde ist eine Wirklichkeit, die haben wir selber erlebt Und die brauchen wir nicht zu leugnen. Das ist leider so, Gemeinden spalten sich und Geschwister verlassen verbittert und verletzt die Gemeinde. Oft beginnt es mit einem verletzenden kleinen Kommentar und dann greift es um sich. Dann beginnt die Verleumdung hinter dem Rücken und schon tobt der Kampf. Und das Böse wirkt und die Frage ist, wie überwinden wir? Wie kommen wir da raus, wenn uns das Böse begegnet? In der Ehe, in der Nachbarschaft oder auch wenn jemand uns etwas liefert. Wie ich letztens eine Geschichte hörte von einem Mann, der kriegt manchmal medizinisches Material geliefert und auf einmal kommt da einer und greift den Bruder an in einer Boshaftigkeit. Und die Frage ist, wie überwinden wir dann? Paulus gibt uns dort einige Anweisungen und er sagt in Römer 12, Vers 9, dort schreibt Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten und in der Bruderliebe zueinander seid herzlich. Das heißt, auch schon in Vers 9 hat Paulus eine Ansage, wie wir das Böse überwinden. Und meine erste Aufforderung an uns ist, hasse jede Form der Bosheit. Ich denke, das wird hier so deutlich, wenn Paulus davon spricht, wir stehen in Beziehungen. Und er setzt dieses Hassen von Bosheit zwischen Liebe sei ungeheuchelt und die Bruderliebe sei herzlich. Genau da hinein sagt er, Leute, hasst das. Hasst jeden schlechten Gedanken, den ihr habt gegenüber einem Bruder. Hasst jedes schlechte Wort, das auf eure Lippen kommen will und das schlecht wäre, wenn ihr es ausspricht. Und das auch schlecht ist, wenn ihr es schon denkt. Hasst jeden negativen Gedanken. Und wenn du an Menschen denkst, die das Leben schwer machen, dann sagt Paulus, verabscheue das Böse. Lass es. Und halte fest am Guten, greif danach. Das ist das, was Paulus dann sagt. Wir werden gleich viel über das Gute noch hören. Aber hier ist es auf jeden Fall, dass wir das eine unbedingt lassen sollen, wenn wir darum ringen, siegreich hervorzugehen und uns nicht unterzukriegen vom Bösen. Und dann ist dann hier die zweite Reaktion. Bernd hat es auch schon gelesen aus dem 1. Petrus. Dort wird es auch wiederholt. Vergelte nicht Böses mit Bösem. Wisst ihr, das ist die völlig natürliche Reaktion, die Menschen ausüben, die Gott nicht kennen. Wie du mir, so ich dir. Ganz klar, das ist auch unsere natürliche Reaktion, wenn Gott uns nicht beistehen würde. Wir wollen das heimzahlen, was man uns angetan hat. Spricht man schlecht über uns, dann sprechen wir schlecht auch über andere. Aber hier sagt Paulus auch einen Weg und sagt, erwidere nicht das Böse. Handle du anders. Denn wenn du das Böse erwiderst, dann hat das Böse schon gesiegt in deinem Leben. Und deswegen möchte ich uns einladen und uns fragen, gab es im letzten Jahr Bereiche, wo wir Böses mit Bösem vergolten haben? Und wie können wir im neuen Jahr anders handeln, sodass wir siegreich daraus hervorgehen? Und dann der dritte Punkt, räch dich nicht selbst, sondern überlass die Sache Gott. Es geht eigentlich einher mit der, vergeltet nicht Böses mit Bösem, aber trotzdem ist das hier nochmal ein anderer Gedanke. Wir wollen Rechtfertigung. Wir wollen, dass unser Recht wiederhergestellt wird und wir ruhen nicht so lange, bis das wieder zurechtgerückt wurde, was man uns angetan hat. Und Paulus sagt, tu das nicht. Wenn du das machst, wenn du dich rechtfertigst, und ich weiß um Beispiele, wo das so war, dass ein Mann ganz schlimm verleumdet wurde und er fing an, etwas zu tun und zu kämpfen. Und er ist heute noch dran und sagt, ich vergebe nicht, ehe nicht alles ausgeräumt ist, was man mir angetan hat. Und ich sage, das ist nicht der Sieg, den wir erringen wollen, weil ich weiß, im Leben dieses Mannes siegt das Böse. Hier ist es, Paulus sagt, gib die Sache Gott ab. Er wird es zu seiner Zeit richten. Ja? Wenn es unter Christen geschehen ist, dann ist es schon gerichtet. Am Kreuz hat Jesus bezahlt für ein Gotteskind und hat alle Schuld getilgt. Und der Zorn Gottes lag auf Jesus. Wenn der Mensch ungläubig ist, dann wird er zu seiner Zeit den Zorn Gottes erleben, es sei denn, er wird nicht gerettet werden. Und das ist die Richtung, in die wir hier gehen wollen. Aber die Frage ist, die uns jetzt noch beschäftigen muss, da wo wir gesehen haben, wie widerstehen wir dem Bösen? Wie wenden wir jetzt das Gute an? Wie leben wir jetzt in der Ansage, die Paulus hier macht? Wie gesagt, der Kampf, den wir zu kämpfen haben, der ist oft täglich da. Und wir wissen oftmals nicht, wie wir da vorgehen. Konflikte aller Art sind einfach Teil unseres Lebens. Und das finde ich gut, dass Paulus hier davon schreibt. Ich meine, die Situation von Christen im Neuen Testament oder auch von Christen in Teilen der dritten Welt, wo sie verfolgt werden, es ist eine andere. Das müssen wir ganz klar betrachten. Wir sitzen hier und wir haben niemanden, der uns ins Gefängnis stecken will. Wir haben niemanden, der uns ausgepeitscht hat. Wir haben niemanden, der unser ganzes Haus leergeräumt hat, weil wir Christen sind. Das war die Situation damals. Aber sie hat auch, genauso denke ich, heute etwas zu sagen. Wir sind herausgefordert, dem Bösen entgegenzutreten. Und manchmal frage ich mich, ob nicht der seelische Schmerz, den wir uns untereinander antun, größer ist als der Schmerz einer Auspeitschung, die wir erleben, weil wir für Jesus gelitten haben. Also halten wir fest, wir müssen irgendwie einen Weg finden, das Gute zu wählen. Und als ich mich so vorbereitete, fragte ich mich, Paulus, was bedeutet das? Und da konnte ich auch nur in die ersten oder vorderen Verse von Kapitel 12 hineingehen und danach Antworten suchen. Dort berichtet Paulus viel von diesem Kampf und er berichtet auch, wie wir da siegreich hervorgehen. Und deswegen ist der erste Schritt dort, wo wir Gegnern begegnen. Und wenn ich jetzt von Gegnern spreche, dann sind die Gegner oft Menschen, die uns nahestehen. Ja? Wie Ehepartner, wie Familienmitglieder, wie Arbeitskollegen, Freunde oder Menschen sonstiger Art. Und das erste Schritt, den ich hier angebe, ist, liebe deinen Gegner. Liebe deinen Gegner. Das hat Jesus in aller Klarheit deutlich gemacht. Und er hat es noch krasser formuliert. Er hat gesagt, liebt eure Feinde. Das ist der erste Schritt, um im Kampf gegen das Böse siegreich daraus hervorzugehen, indem du liebst, wo du gehasst wirst, indem du liebst, wo man dir Böses entgegenbringt. Eigentlich wäre ja die natürliche Reaktion, wo Böses kommt, dass wir anfangen zu hassen. Aber Jesus sagt, liebe. Und das ist der Weg, um siegreich Konflikte zu meistern. Weil eines müssen wir festhalten, und das hat ja Jesus schon gesagt. Es ist einfach Fakt, dass wir Feinde haben werden. Und das brauchen wir auch nicht leugnen und meinen, wir leben in einer heilen Welt. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit den Feinden um? Und ich möchte dich fragen, was empfindest du gerade über Menschen, die dir Böses angetan haben? Was empfindest du über Menschen, wo dir immer nur sonst schlechte Gedanken kommen, wenn du an sie denkst? Kannst du sagen, ich liebe diese Menschen, ich liebe sie? Paulus fordert uns hier auf, Jesus fordert uns auf, unsere Gegner zu lieben und als nächster Schritt dann segne deinen Gegner. Das ist dann das, was daraus folgt. Wenn ich jemandem segne, liebe, dann wünsche ich ihm nur das Beste. Und das finden wir ganz konkret auch in Römer 12, zum Beispiel in Vers 14. Segnet die euch verfolgen. Segnet eure Gegner. Und bei 1. Petrus haben wir es auch gelesen. Vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet, weil ihr dazu berufen seid. Ja? Und als ich vor einiger Zeit in einer Sitzung von einem Bruder heftigst angegangen wurde, und es hat so richtig wehgetan, so richtig. Und dann liege ich zu Hause im Bett und es waren noch andere Dinge, die da vorgefallen waren. Und da tobte ein Kampf in mir. Und das Böse wollte mich niederringen und mich fertig machen. Und ich hatte keinen Ausweg. Ich wusste, Danny, es gibt nur einen Ausweg. Ja? Und ich bin raus aus meinem Bett. Ich konnte nicht schlafen. Der Kampf tobte zu heftig. Und der Hass wollte in mir hochsteigen. Und da wollte in mir sich eine Bitterkeit breit machen. Aber dann ging ich rüber in mein Arbeitszimmer, weg von meiner Frau, und ging auf die Knie und habe für den Bruder gebetet und gefleht um das Beste, für sein ganzes Leben. Für alle Bereiche des Lebens habe ich vor Gott gebracht und habe gesagt, Herr, bitte segne diesen Bruder. Und ich liebe ihn von Herzen. Ich habe es ausgesprochen und ich kann mit Freiheit sagen, dass das Böse nicht gesiegt hat. Dass ich so froh bin, dass das ein Weg ist, dass wir, da wo uns Böses angetan wird, dass wir segnen, wo wir verflucht werden. Und der Kampf legte sich und das Böse hat nicht triumphiert. Und dann als nächstes, tu dein Möglichstes für den Frieden. Das steht in Vers 18. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist so gut, wie Paulus hier auch ganz praktisch, ganz realistisch ist und sagt, Leute, es ist manchmal nicht möglich, dass du mit jedem im Frieden lebst. Das ist einfach so. Aber was möglich ist, ist, dass du deinen Teil dazu beitragst. Dass du dein Möglichstes tust, im Frieden zu leben. Es gibt manchmal Bereiche, wo Menschen keinen Frieden mit uns wollen, obwohl wir ihn anstreben. Wo sie unversöhnlich sind. Dort können wir sagen, es ist kein Friede möglich. Wir haben alles getan, wir haben alles unternommen, um Frieden wiederherzustellen. Manchmal ist Frieden auch nicht möglich mit Menschen, die der Wahrheit widersprechen. Und wenn es um die Wahrheit geht, dann dürfen wir niemals die Wahrheit auflösen, um des Friedens willen. Paulus sagt, nein, auch dort ist dann Friede nicht möglich, wenn es um die Wahrheit geht. Und deswegen, ich möchte dich fragen, hast du Menschen, wo du sagst, es stimmt nicht ganz? Und kannst du sagen, aber ich habe mein Bestes getan, ich habe alles gegeben, ich habe alles versucht, um versöhnt zu werden. Dann hast du deinen Teil dafür getan und du hast den Kampf gewonnen und du hast das Gute gebraucht. Jesus sagt ganz klar, selig sind die Frieden stiften. Und die Frage ist, bist du ein Friedensstifter oder bist du ein Streiter? Da müssen wir uns herausfordern lassen. Und dann als letzten Aspekt ist dann, tut mir leid, die Präsentation ist ein wenig falsch formatiert. Als letztes, ergreife die Initiative und tue das Unerwartete. Das ist der letzte Vers vor der Jahreslosung. Dort schreibt Paulus, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn deinen Feind dürstet, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Und das ist letztendlich das, wenn Liebe und Segen und Frieden Wirklichkeit werden. Wir können noch so viel sagen, dass wir den Bruder lieben. Aber erst wenn wir Dinge unternehmen und handeln, dann können wir sagen, dass die Liebe auch Wirklichkeit wird. Und die interessante Aussage, die Paulus hier gebraucht, er zitiert Sprüche 25, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Das ist wahrscheinlich ein ägyptisches Ritual, das jemand gebrauchte, ein Mann vielleicht, der beschämt war und der überwältigt war von seiner Schande. Und der Reue zeigen wollte, der ging dann durch die Stadt und tat sich ein Gefäß mit glühenden Kohlen aufs Haupt, die ausdrücken sollten die Schande, die er fühlt über seine Sünde. Und wenn wir Menschen, die uns Böses angetan haben, dennoch mit Liebe und mit Zuneigung begegnen, dann beschämen wir diese Menschen und sie werden von der Schuld überführt, die sie uns angetan haben. Das, denke ich, können wir hier herausnehmen. Und dann habe ich dementsprechend noch eine gute Begebenheit gefunden von einem Evangelisten. Er berichtet über ein Beispiel, wie er das so erlebt hat. Jahrelang habe ich um meines Glaubens willen in einem Konzentrationslager gelitten. Ich wog nur noch 45 Kilo und mein ganzer Körper war mit Wunden bedeckt. Mein rechter Arm war gebrochen und ohne ärztliche Behandlung gelassen. Am Weihnachtsabend 43 ließ mich der Lagerkommandant rufen. Ich stand mit bloßem Oberkörper und barfuß vor ihm. Er saß an einer reich gedeckten festlichen Tafel. Stehend musste ich zusehen, wie er sich die Leckerbissen schmecken ließ. Da wurde ich vom Bösen versucht. Dapuzzo, glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Du breitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Im Stillen betete ich zu Gott und konnte dann antworten, ja, ich glaube daran. Die Ordonnanz brachte Kaffee und ein Päckchen Kekse. Der Lagerkommandant aß sie mit Genuss und sagte zu mir, Ihre Frau ist eine gute Köchin, Dapuzzo. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärte es mir. Seit Jahren schickt ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen, die ich immer mit Behagen gegessen habe. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an. Meine Frau und meine Kinder, meine vier Kinder, hatten von ihren ohnehin kargen Rationen Mehl, Fett und Zucker gespart, um mir etwas zukommen zu lassen. Und dieser Mann hatte die Nahrung meiner Kinder gegessen. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, Dapuzzo, hasse ihn. Wieder betete ich gegen den Hass an um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an einem der Kuchen riechen zu dürfen, um dabei an meine Frau und meine Kinder zu denken. Aber der Peiniger gewährte mir meine Bitte nicht. Er verfluchte mich. Als der Krieg vorüber war, suchte ich nach dem Lagerkommandanten. Er war entkommen und untergetaucht. Nach 10 Jahren fand ich ihn schließlich und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Natürlich erkannte er mich nicht. Dann sagte ich zu ihm, ich bin Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 43? Da bekam er plötzlich Angst. Sie sind gekommen, um sich an mir zu rächen? Ja, bestätigte ich und öffnete ein großes Paket. Ein herrlicher Kuchen kam zum Vorschein. Ich bat seine Frau, Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen und mich um Verzeihung zu bitten. Ich erzählte ihm, dass ich ihm um Christi willen vergeben hätte. Ein Jahr später bekehrte sich dieser Mann und seine Frau zu Christus. Also das ist dann Wirklichkeit, ja, wenn Menschen, die eigentlich allen Grund haben zu hassen, diesen Peinigern mit Güte begegnen. Und ich möchte dich fragen, ob es vielleicht in diesem Jahr an der Zeit ist, Menschen Gutes zu tun, die dir Schlechtes angetan haben. Vielleicht in der Ehe, vielleicht auch in der Gemeinde oder sonst wo. Und jetzt als letzte Frage noch ganz kurz. Woher nehmen wir diese Kraft? Ich meine, bisher waren das alles Anforderungen. Aber wir von uns, wir müssen ja verzweifeln. Wie kann ich meinen Gegner lieben? Wie kann ich ihn segnen? Und da müssen wir begreifen, woher nehmen wir die Kraft, indem wir dankbar erkennen, dass Gott uns so behandelt hat. Wir waren Feinde Gottes und wir hatten die Verdammnis verdient, aber Gott hat sich gedacht, ich bin dem Danny gnädig und gütig und ich überschütte ihn mit Segen. Und wenn ich das mal wirklich dankbar begreife, wie kann ich dann jemandem Böses antun, der mir Böses angetan hat? Wenn mir alles vergeben ist, wenn Gott mir nur gut gewesen ist. Und als zweites, wir müssen das Beispiel Jesu studieren. Er ist eigentlich das ewige Vorbild für jemanden, der den Kampf gegen das Böse aufgenommen hat und der das Gute gebraucht hat, nämlich der sein Leben gegeben hat, um Rettung zu schaffen. Und hier möchte ich noch kurz einen Abschnitt aus dem Petrus lesen. Er sagt dort den Lesern, wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Also Jesus ist das Vorbild, dem wir nachfolgen. Und als letztes dann, wir müssen nah bei Jesus bleiben. Das müssen wir sowieso. Aber um im Kampf gegen das Böse zu bestehen, können wir nur durch unsere Nähe zu Jesus siegreich daraus hervorgehen. Jesus sagt es in Johannes 15, Vers 5, bleibt in mir, bleibt nah bei mir, denn ohne mich könnt ihr es vergessen, in den Kampf zu ziehen. Ihr werdet unterliegen. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eigentlich die Antwort. Und das ist mein Wunsch als Gemeinde, dass wir nah bei ihm bleiben und dass das Böse hier in dieser Gemeinde ausgerottet wird, keinen Platz hat. In deinem Leben, in deiner Ehe, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule. Nah bei ihm. Und dann lass uns das beherzigen, was wir gehört haben. Amen.